Liebe Gemeinde, liebe Gemeinde, ein Kollege von mir und ich waren letztens auf einer Dienstreise. Lange im Auto unterwegs, 400 Kilometer vielleicht gemeinsam unterwegs, und auf so Autofahrten kommt man natürlich ins Gespräch. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Wir haben uns über unsere Gottesdienste unterhalten, über Leute aus unseren Gemeinden, über Essen, über Hobbys, über Sport. Und irgendwann auf dieser Fahrt mussten wir feststellen, eigentlich haben wir bisher noch überhaupt nicht über unseren persönlichen Glauben gesprochen. Fabian, was hat Jesus eigentlich in deinem Leben gemacht in den letzten Wochen? Und wir haben an uns selbst festgestellt, was für ein Defizit wir eigentlich haben, wenn es darum geht, ganz natürlich, wie über das Essen, wie über unsere Hobbys, wie über Gemeindemitglieder, über unseren Glauben zu reden. Das ist doch irgendwie oft, jedenfalls für mich, und da erwische ich mich bei, oft was Unnatürliches, und es erscheint mir manchmal abgehoben. So, und jetzt reden wir über unseren persönlichen Glauben. Jetzt ist die Zeit dafür. Da haben wir als Pastoren unseren Anteil dran. Es ist unser Beruf, irgendwie unsere Berufung, von unserem Glauben, von Gott zu reden. Und wenn es dann in die Stille geht, wenn es dann vielleicht auch in persönliche Begegnung mit Freunden geht, da reden wir auch gern mal über was anderes. Aber irgendwie scheint es dann auch beruft zu sein, über unseren persönlichen Glauben zu reden. Also möchte ich mit uns heute darüber nachdenken, wie reden wir eigentlich über unseren Glauben? Und vielleicht auch, wann reden wir eigentlich über unseren persönlichen Glauben? Und wenn der Ausländer in unserem heutigen Predigttext bittet, bitte sag mir, von wem, ich füge hinzu, oder wovon hier die Rede ist, ist das deine Herausforderung für mich an mein Leben, an unser Leben, wie wir in unserem Leben, mit unserem Leben, von unserem Glauben reden. Bitte sag mir, wovon in deinem Leben die Rede ist. Sag's mir. Und zwar soll ich das tun in einer Sprache, die der andere versteht. Ganz schön schwierig, besonders wenn ich als Gemeindekind in einer Tradition aufgewachsen bin, in der schwere, gewichtige Worte wiederholt werden. Worte wie Barmherzigkeit, Worte wie Gnade, Worte wie Liebe, Worte wie Ausharren. Und wenn ich dann noch in einer Tradition aufgewachsen bin, in der Lobpreislieder eine sehr große Rolle spielen, wird das nochmal schwieriger. Geht mir jedenfalls so. Was drücken Lieder denn aus? Heute vielleicht viel schwieriger, als es damals war. Viel mehr von Emotionen geleitet, als von dem, wie sie sich ausdrücken. Auch intellektuell und auch vielleicht sogar ein bisschen rational. Also mein Eindruck ist, ich bin geprägt von Traditionen, von Worten, die ich manchmal selbst gar nicht mehr erklären kann. Ich bin davon abhängig. Und ich erinnere mich daran, wie eine Freundin in Tübingen damals zu mir sagte: Fabian, eigentlich brauche ich gar keine Predigt, ich mache Lobpreis und das reicht mir. Glaube ich nicht. Zum Glück, deswegen stehe ich noch hier, danke. Ich glaube aber, dass die Predigt natürlich eine andere Aufgabe haben muss und haben kann als die Anbetung Gottes. Und wenn es mir selbst schon so geht, wie viel mehr muss es vielleicht Gästen hier heute Morgen, Ausländern, wie muss es ihnen gehen? Vielleicht auch Leuten, die Jesus kaum kennen. Leuten, die sich fern von unserer christlich sozialisierten Gemeindekultur bewegen. Und das müssen auch gar nicht Ausländer oder Nichtchristen sein, sondern auch Leute, die neben mir zu Hause wohnen. Wie muss es denen gehen? Und jetzt wird uns Matthias Wolf den Predigttext lesen aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40.
Philippus und der äthiopische Finanzminister. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier angefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und nun befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu den Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt in der Schrift, den er eben gelesen hatte, aber lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt. So kam auch über seine Lippen kein Laut. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Und da ergriff Philippus die Gelegenheit und er erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das ganze Evangelium von Jesus Christus. Und als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Amen.
Mit wem hat Philippus es hier zu tun? Philippus hat es zu tun mit einem wohlhabenden und gebildeten Menschen aus dem Ausland. Der Mann ist Äthiopier, der Finanzchef des Staates. Eines Staates, dessen Regierungschef eine Frau ist, die Kandake. Das ist kein Eigenname, sondern eher ein Titel, wie das zum Beispiel der Pharao in Ägypten war. Und dieser Mann macht sich auf einen langen Weg von Äthiopien nach Jerusalem. Also 2000 Kilometer hin, um ein Fest zu feiern mit dem dortigen Volk und um dann wieder 2000 Kilometer zurückzureisen, nur für dieses Fest. Es ist nicht so, dass er nicht um den jüdischen Glauben weiß. Der Mann ist gebildet, Der Mann kommt mit Wissen. Der jüdische Glaube muss irgendwie durch das benachbarte Ägypten gekommen sein und weiter in den Süden gedrungen sein. Und dann eben auch hinein nach Äthiopien. Und dieser Mann liest in der Tora. Ich habe oberflächlich diese Geschichte immer so gelesen, als wüsste er gar nicht, worum es geht. Aber die Geschichte ist auch so zu lesen, dass dieser fremde Mensch irgendeine Vorstellung über den jüdischen Glauben hat. Die hat er. Und das ist ihm so wichtig, dass er irgendwie tausende von Kilometern auf sich nimmt, um von Äthiopien nach Israel, nach Jerusalem zu reisen. Hin, fest und wieder zurück. Und dann kommt noch was dazu. Und er tut das, obwohl er ein Eunuch ist. Obwohl er ein Verschnittener ist. Ein jemand, der nach dem Alten Testament gar nicht an der Gemeinschaft des Volkes Gottes, der Juden, der Israeliten, teilnehmen darf. Deuteronomium 23, Vers 2. Folgendes. Ein Mann, dessen Hoden verletzt oder dessen Glied abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn aufgenommen werden. Deuteronomium. Und auch das schreckt diesen Mann nicht ab, diese Reise auf sich zu nehmen. Er ist jemand, der Gott fürchtet, ein sogenannter Gottesfürchtiger. Und als so einer Person, so begegnet ihm eben Philippus. Und Philippus auf der anderen Seite fasziniert mich unheimlich, denn dieser Philippus stellt sich ganz und gar in die Weisung, in den Auftrag Gottes. Er ist mit dem Heiligen Geist dicke, ja? Und er ist mit diesem Heiligen Geist und in der Kraft dieses Heiligen Geistes unterwegs. Und er weiß sich dieser Stimme verpflichtet. Philippus scheint ein ganz wachsamer Mensch gewesen zu sein. Er hat die Augen auf, er hat den Kopf oben. Er weiß und sieht irgendwie, was vor sich geht. Da kann ich jetzt schon von ihm lernen. Und er ist neugierig, er hat eine Neugier und er nähert sich in dieser Begebenheit dem Fremden. Dem, was ihm fremd ist. Und erst, als er sich nähert und sich neben den Wagen dieses Finanzministers stellt, hört er den Mann in den Schriften lesen. Und der Mann in dem Wagen, der liest nach antiker Sitte laut. Das nimmt er also wahr, der Philippus. Und er erkennt, worum es da geht. Das heißt, für uns, wir müssen und dürfen uns neu senden lassen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und uns eben nähern, um zu erkennen, was da bei Menschen vor sich geht. Distanz abbauen, Neugier entwickeln, den Kopf oben haben, wachsam sein für das, was in der Welt und um mich herum vor sich geht. Dann schafft Gott Anknüpfungspunkte für sein Reden und für sein Tun. Für mich ist so ein ganz alltäglicher Anknüpfungspunkt, wenn Leute mir im Gespräch sagen, ah, Gott sei Dank, dann sage ich, ah ja, wofür bist du Gott denn dankbar? Ganz einfache Anknüpfung, ja. Und Philippus findet auch eine Anknüpfung, okay, Afrikaner, weit gereist, Bibel, ungewöhnlich. Und von dort aus ergibt sich alles Weitere, er ist neugierig und ernährt sich. Wohlgemerkt, der gebildete Mann bittet Philippus aufzusteigen. Philippus schmeißt sich nicht in seine Sänfte und sagt, oh, wir müssen reden. Nein, er nähert sich ihm langsam und neugierig und der gebildete Mann bittet Philippus, weiß nicht, wie der unterwegs ist, aufzusteigen. Das heißt, der Heilige Geist schickt uns als Christen und wir sollen uns fragen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Gerade neben euch, vielleicht da, wo ihr nächste Woche unterwegs sein werdet. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Also, vielleicht wirst du neugierig. Vielleicht weckt Gott eine Neugier in dir und fordert dich heraus, hey, näher dich doch mal dem Fremden, dem, den du nicht kennst. Dem Thema, in dem du dich nicht auskennst. Und nachdem Philippus weiß, mit wem er es zu tun hat und er eine Reaktion bei seinem Gegenüber auch erzeugt hat, allein durch seine Gegenwart, die einladend ist, lesen sie gemeinsam in Gottes Wort. Und sie lesen diesen berühmten Text aus Jesaja 53, Verse 7 bis 8. Und daraufhin bittet der Finanzbeamte den Philippus: Philippus, bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Und dann steht er da, ergriff Philippus die Gelegenheit. Und eigentlich steht da, da tat Philippus seinen Mund auf. Also da machte Philippus seinen Mund auf. Er ergreift die Gelegenheit, indem er seinen Mund aufmacht. Und er öffnet seinen Mund, weil der Finanzbeamte ihn einlädt. Er öffnet seinen Mund. Er redet. Was sind denn deine Worte auf die Frage, oder wenn dich jemand fragt, bitte sag mir, von wem hier die Rede ist? Welche verständlichen Worte findest du für jemanden, der auf der Suche nach Sinn ist, vielleicht nach Gott ist, dann auch nach Jesus ist? Frag dich, mit wem habe ich es eigentlich zu tun? Auch danach richtet sich meine Rede. Und darin möchte mich der Heilige Geist begleiten und führen. Und genauso führt der Heilige Geist auch Philippus. Mach deinen Mund auf und rede. Finde Worte, die du selbst verstehst und die hoffentlich dein Gegenüber auch verstehen kann. Rede über deine Erfahrungen, rede über deinen Glauben mit Jesus Christus. Und wahrscheinlich fordert der Heilige Geist Philippus auch auf: Das ist der Ort, es zu trainieren. Hier kommt es drauf an. Ich gebe dir dieses Feld. Du hast dich genährt, du warst neugierig. Hier ist die Situation, hier ist die Gelegenheit. Mach deinen Mund auf. Und wenn ich diese Zeilen aus Jesaja 53 lese, dann sind die für mich manchmal ähnlich befremdlich, wenn ich sie mir anschaue, näher anschaue. Da geht es um Lamm. Da geht es um Opfer, da geht es um Schlachtung, da geht es um Erniedrigung und Beraubung von Rechten. Wo kommt das bei mir vor? Und wie kann ich das verständlich machen? Und so war das für den Äthiopier damals auch wirklich schwer verständlich. Und er fragt sich, von wem spricht der Prophet eigentlich in diesem Text? Von wem spricht der Prophet eigentlich? Und dann haben sie das versucht so auszulegen und die Ausleger stellen sich heute genau dieselben Fragen, das ist ja nichts Neues. Spricht der Prophet von sich selbst in dieser Stelle? Spricht der Prophet vom jüdischen Volk? Oder spricht der Prophet vom Messias, vom angekündigten Messias? Ohne Anleitung ist diese Stelle nicht zu verstehen. Das fällt ihm auf und er braucht Anleitung. Menschen brauchen Anleitung für Gottes Wort, für ihr Leben. Was passiert hier? Philippus scheint so von Jesus Christus zu sprechen, dass es dem Äthiopier verständlich ist. Was er genau erklärt, das steht hier gar nicht. Und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, weil genau das intendiert ist. Mit der Frage oder mit der Bitte, bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Und was antworten wir darauf? Wie füllen wir Jesus? Wie füllen wir unseren Glauben für Menschen so, dass es verständlich ist und sogar für uns selbst auch verständlich ist, dass es uns durchs Herz geht, ins Herz geht? Es ist deutlich, dass Philippus seine eigenen Worte findet. Es ist nichts Vorgefertigtes. Er wird dem Äthiopier so begegnen mit seinen Worten, wie er es versteht. Und mit der einen Grundlage, dem Evangelium von Jesus Christus und dem einen Ziel, ihn als Gekreuzigten und als Auferstandenen zu bezeugen und zur Änderung seines Sinns, seines Lebens. Der Leidende aus Jesaja 53 ist der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und ganz spannend finde ich, dass Philippus den Glauben von daher erklärt. Also Philippus erklärt den Glauben oder ist dazu aufgefordert, den Glauben von diesem Paradox des Glaubens zu erklären. Dem Sohn Gottes, der gekreuzigt ist. Ja, ihr merkt, okay, das finden Leute wahrscheinlich auch interessant. Warum muss der Sohn Gottes sterben? Muss er das? Das finden Leute interessant, glaube ich. Das verstehen auch viele nicht. Verstehen wir das? Vom Leidenden Jesus aus erklärt Philippus das Evangelium vom Anstößigen des Glaubens her. Sehr interessant. Aber in diesen Situationen wissen wir sind nicht allein. Das heißt, der Heilige Geist befähigt uns auch und fragt uns, wie reden wir eigentlich über unseren Glauben? Und er fordert uns heraus, mach deinen Mund auf. Trainiere auch, übe auch. Und Philippus hat sich genähert und seinen Mund aufgemacht und sie sind gemeinsam auf dem Weg, bis sie an einer Wasserstelle vorbeikommen. Taufe, richtig gut, klasse. Aber wenn der Äthiopier sich taufen lassen will, dann muss es eben auch in diesem Gespräch um das Thema Taufe gegangen sein. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Und in dieser Taufe kommt sein Verständnis, kommt sein Glaube an Jesus als Sohn Gottes zum Ausdruck. Er wird mit der Taufe Kind Gottes. Und je nachdem, welche Übersetzung ihr habt, ich habe jetzt nicht in alle reingeguckt, in der neuen Genfer Übersetzung fehlt der Vers 37. Er befindet sich, da steht dann so, ja, sagen die Ausleger dann so, er befindet sich eben nicht in allen Quellen für dieses Kapitel der Apostelgeschichte. Wenn die sagen, der steht irgendwie so auf wackeligen Füßen, er könnte später hinzugetragen worden sein durch die Gemeinde, die das überarbeitet hat. Wie auch immer. Wichtig ist, was da steht. Wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Und die Antwort? Ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das ist das kurze Bekenntnis. Das ist das Bekenntnis, das Philippus den Mann taufen lässt. Ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wenn du das heute glaubst, heute bekennen kannst, was hindert es dich, dich nächsten Sonntag oder im nächsten Monat oder kurz nach den Sommerferien taufen zu lassen, wenn du es noch nicht getan hast? Was hindert es dich? Und ist der Mann ein Verschnittener, ein Eunuch, dann hat das Verbot aus Deuteronomium 23, das ich vorhin vorgelesen habe, für die neue Gemeinde Jesu Christi keine verpflichtende Kraft mehr. Dann beginnt die Verheißung aus Jesaja 56 sich zu erfüllen. Da steht Folgendes. Ein Fremder, der sich zum Herrn bekehrt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich bestimmt aus seinem Volk ausschließen. Und auch die Eunuchen sollen nicht sagen, ich bin ein vertrockneter Baum. Denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne und Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Und dieser Name wird niemals ausgelöscht. Und vielleicht ist dieser Mann der erste Heide, der ohne Jude geworden zu sein, in die Gemeinde aufgenommen wird. Bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Und Philippus wird nicht anders können, als von seiner Begegnung mit Jesus, von seiner Begegnung mit dem Heiligen Geist zu sprechen und davon zu erzählen. Bitte sag mir, von wem in deinem Leben die Rede ist. Und bitte zeig es mir auch. Bitte zeig es mir auch. Menschen haben Sehnsucht danach, dass sie etwas Sinnhaftes sehen und erleben. Bitte zeig es mir. Und Philippus zeigt es dem Äthiopier an ihm selbst, an seiner Person selbst, indem er ihn auf das Bekenntnis zu Jesus Christus als Sohn Gottes tauft. Ein besseres Zeichen für dieses Bekenntnis gibt es nicht. Deswegen lade ich euch ein, Leute einzuladen für nächsten Sonntag, ganz viele, denn es gibt kein besseres Zeichen für dieses Bekenntnis. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und schließlich landet Philippus in Caesarea. Man kann annehmen, dass er sich dort niederließ und endlich mal heiratete und eine Familie gründete nach seinem umtriebigen Leben. Er war ein Mann, ja, getrieben vom Geist Gottes, mal hier, mal da, segnend, aufbauend, ermutigend. eine Bewegung gründend. Personen, wie es sie selten gab und wahrscheinlich auch irgendwie selten gibt, aber eine Person, die in mir eine Sehnsucht weckt, nämlich die Sehnsucht nach der Auslieferung an die Weisung Gottes, an die Führung des Heiligen Geistes, die waren ganz dicke. Denn dort, wo der Geist Gottes ist, da ist die Rede von Jesus Christus. Dort, wo der Geist Gottes anwesend ist, da ist auch die Rede von Jesus Christus als dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, auf dessen Namen wir uns hin zu unserem Bekenntnis als ihm als dem Sohn Gottes taufen lassen dürfen. Und dann überrascht uns der Heilige Geist schließlich. Reden wir nur, heute im Gottesdienst zum Beispiel, oder taufen wir schon? Machen wir nächste Woche. Oder so als Gottesdienstbesucher, lassen wir uns nur geistlich anfüttern im Gottesdienst? Oder lassen wir uns auch taufen und werden zu solchen Menschen, die von ihrem Glauben in Wort und Tat reden und weitergeben? Wir sollen nicht nur in Worten von Jesus reden, sondern auch in Taten. Hier ist die Tat, die Taufe. Und sie gehört zum Leben eines Nachfolgers Jesu dazu. Eines solchen, der schon getauft ist, weil er jemand anderen tauft. Und eines solchen, der Jesus als den Sohn Gottes bekennt, ganz neu. Und in dieser Taufe wird der Äthiopier selbst zu jemandem, dessen Leben, dessen Wort und dessen Tat von der Größe Gottes erzählt. Und zwar der Größe, die an ihm gewirkt hat. Von seiner Liebe zu ihm durch Jesus Christus. Taufe. Dein Leben erzählt die Größe Gottes, Rahel, Svenja. Euer Leben erzählt die Größe Gottes. Erinnert euch vielleicht an diesen Satz, wenn wir nächste Woche in reißendem Gewässer stehen. Und ihr werdet nicht umfallen. Euer Leben erzählt die Größe Gottes. Unsere Aufgabe, liebe Gemeinde, ist es, Menschen verständlich in die Nähe Gottes zu führen und sie dann hineinwachsen zu lassen in Menschen, die durch ihr Leben genau dasselbe tun können und tun dürfen. Amen.